Wunderwerk Gehirn. Die Welt der kleinen grauen Zellen.
Die kleinen grauen Zellen. Entwicklungsgeschichte des Gehirns.
Ihr Name ist Rosa. 29 Jahre ist sie alt, mit zarten Händen und tiefbraunen Augen. Sie neigt zum Übermut hier und da und auch zum Traurigsein. Nicht wenige nennen sie hübsch. Ganz besonders seit einigen Tagen, da ihre eher blasse Haut ein sanftes Braun trägt. Denn Rosa macht Urlaub. Am Meer. Und wie wohl alle, die ans Meer fahren, genießt sie es, den Sand unter den Füßen zu spüren, eine Muschel aufzuheben und noch eine Muschel. Und abzuwägen, ob sie diese nun ihrer Sammlung hinzufügen solle. Beschauliche Tage bis zu dem Moment, als...
Verzeihung, können Sie mir sagen, wie spät es ist?
Tut mir leid, im Urlaub trage ich nie eine Uhr.
Im Urlaub also sind Sie hier?
Einen Moment lang überlegt sie, ein wenig tadelnd, dass so eine Feststellung ihres Urlaubs eher plump sei. Aber schon im darauffolgenden Augenblick springt er ihrem Hut hinterher, den sie in ihrer Unaufmerksamkeit nicht richtig festgehalten hat und den sie gegen die starke Sonne trägt.
Huh, mein Hut!
Warten Sie mich, Honi!
Und als er heißt übrigens Martin, als er mit ihrem Hut zurückgekehrt ist...
Huh, danke schön.
Ja, das war doch selbstverständlich.
Danach unterhalten die beiden sich so prächtig, dass, als jeder nach 10 Minuten seinen Weg geht, beide einen Gedanken an den anderen mitnehmen.
5 Tage erst ist es her.
Und alles, was vor den 5 Tagen war, erscheint ihr traurig und leer. Aber jetzt? Wie gut anzusehen er ist und wie gebildet. Und ist er nicht ein feiner Mann, so altertümlich höflich und zugleich so voll Elan? Ja. In 2 Stunden würde sie ihn sehen. In Café an der Mole.
Amors Pfeil hat getroffen.
Es sind wohl viel mehr ihre Hormone und ihre Nervenübertragungsstoffe, die sie vorantreiben. Jedenfalls, wenn man es sachlich und vernünftig betrachtet, wie Gerhard Roth, Bremer Philosoph, Biologe, Verhaltensphysiologe und einer der bekanntesten deutschen Hirnforscher.
Das ist wohl ein relativ einfacher neurochemischer Vorgang. Verliebtsein ist ziemlich klar psychologisch, physiologisch definierbar. Da sind die Symptome, ja, zum Beispiel Schlaflosigkeit, erhöhter Blutdruck, Appetitlosigkeit, gerötete Wangen, leuchtende Augen und hin und her wälzen, ständig fixiert sein mit seinem Denken. Das zeigt alles, dass da die Neurochemie ziemlich eindeutig auf einem bestimmten Kurs ist. Also wenn man mal ganz biologistisch denken würde, und ich bin da ein bisschen vorsichtig, dann wird das Gehirn bei der Partnerwahl, wenn wir überlegen, dass Homo sapiens eingeschränkt monogam ist, dann hat das vielleicht den Grund, dass das Gehirn in emotionale neurochemische Aufruhr versetzt wird und dann wird auf eine bestimmte Person geprägt. Und das muss schnell gehen.
Neurochemische Aufruhr? Ist Verliebtheit und Liebe nicht das größte menschliche Abenteuer? Der Motor für Mythen, Märchen und Dramen, für einzigartige Literatur und Kunst? Die Liebe ist ein Götterfunken.
Das hat Gerhard Roth doch gar nicht ausgeschlossen. Nichtsdestoweniger sind Rosas innere Erlebnisse Folge eines weit entwickelten Nervensystems. Doch bei aller Sympathie für Rosas Gefühle, viel bemerkenswerter ist doch, dass unsere Großhirnrinde, dieser einzigartige kognitive Apparat, uns Menschen technische und geistige Höchstleistungen ermöglicht.
Rosa tritt in die Pedale ihres Fahrrads. Nur noch 1 Kilometer entlang am Deich, dann durch das Dorf. Am Bauernhaus links abbiegen, dann im Café sitzen und auf ihn warten.
Vielleicht macht man sich gar nicht so klar, was die Rosa da eigentlich leistet. Wenn man ans Gehirn denkt, dann denkt man meistens an so Leistungen wie Denken, Rechnen, Sprache, Emotionen. Aber man macht sich gar nicht klar, was die motorische Leistung, also die Bewegung, schon allein das Gehen, geschweige denn das Radfahren, was das eigentlich für eine Leistung ist.
Eine Leistung, die Almut Schütz noch immer fasziniert. Schütz ist Hirnforscherin am Max-Planck-Institut Tübingen und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit unserem Denkorgan. Die Schwierigkeit, die Hirnaktivitäten beim Radfahren zu beschreiben, zeigt, wie komplex das Gehirn verschaltet ist. Allein der Vorgang der Orientierung ist schon so hochkompliziert, dass Schütz all die anderen gleichzeitig ablaufenden Denkaktivitäten beiseite lässt, um nicht heillose Verwirrung hervorzurufen.